reinig sind mit allen, die jetzt einfach miteinander unterwegs sind. Entweder da zu reinig oder irgendwo am See dann, am liebsten in der Schifflände. Nicht immer, aber immer etwa wieder. Ist das so wunderschön, am Sonnenabend unter diesen Platanen etwas Feines zu essen dort, wenn ich gerade Mucke, die grausam stechen. Ja, ich werde noch einen Schritt weiter gehen und ein bisschen auf das Video hier. Unser Ältester ist ja sehr kreativer und in dem sind professionelle Hochzeitsfilmer. 50% Teils und mehr 50% Hochzeit. Letztens haben sie gesagt, du bist so gut, dass du endlich mit deinen Preisen ein bisschen rauf. Da ist mir als Vater schon fast stolz gebläht. Ja, was ist die schönste Hochzeit, die du je erlebt hast? Für mich ist der Ausschnitt auf dem norditalienischen Landgut von einer Hochzeit, die er letzten Sommer geteilt hat, schon ein richtiger Reisser gewesen. Also, ich muss sagen, dort wäre jetzt gern dabei gewesen. Fröhliche Gesellschaft, geniale Band, cooler Sound. Stand by me till the end. Das ist wirklich so, ja, dass du in den 80er aufgewachsen bist, kennst du das Lied? Es ist für mich so viel Freude drin, in dem Zusammenleben. Zusammensein von diesen Leuten. Und auch nachher, das geht ja dann noch 7 Minuten, der Ausschnitt von dem Film. Die Versprechen, die emotionalen Momente, das ist wirklich cool. So einfach richtig sommerliches Italien und eine Hochzeit. Wie die Menschen so tanzen und alles, das hat mich wirklich mitgerissen. Und ich hoffe, heute euch auch ein bisschen. Und wenn wir einmal dort etwa zu Castagneto oder Garducci oben sind, wo wir Pizza essen, ich denke immer wieder, hey Mann, was für ein Ort, für eine Hochzeit in Italien. Das wäre wirklich der ultimative Urlaub für mich. So Sonnenuntergang und nachher die Atmosphäre dort in diesem Restaurant. Die Tage sind mir in Matthäus ein paar Versen besonders aufgefallen. Und zwar in Matthäus 8. Gerade auch, was unser momentanes Thema gemeinsames Essen angeht. Und da ist Valentinstag ja gar nicht so weit weg. Geht ja auch da um Freundschaft, um Beziehung. In Matthäus 8 wird die Begegnung von Jesus mit dem römischen Hauptmann beschrieben. Und der ist ja zu Jesus gekommen und hat ihn darum gebeten. Merci für die Einblendung, super gerade. Er ist zu Jesus gekommen und hat ihn darum gebeten, dass er doch seinem Diener hilft, der gelähmt im Bett war. Und ich habe gelesen, ein römischer Soldat oder ein Hauptmann eben, so eine Dienerkeit, der gelähmt war, ist es also möglich gewesen, dass er ihn hätte umbringen können, weil er ja nichts mehr genützt hat. Und Jesus hat dann sofort gesagt, hey, lass, ich komm mit und heile ihn. Und dann hat der Hauptmann gesagt, du, nein, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sag du einfach ein Wort, ein einziges Wort, und dann wird mein Diener gesund. Weil ich unter einem höheren Befehl stehe und habe andererseits auch Soldaten, wo ich ihnen kann sagen, gang und dann geht er, oder komm und dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener sage, mach das, dann führt er den Auftrag aus. In diesem Abschnitt fällt auf, auch etwas, das heute für mich als Christ wegweisend darf sein. Eine wichtige Grundlage für uns privat und als Chor ist es, mit allen Menschen eine Gemeinschaft haben und gerade auch die Gemeinschaft wirklich zu leben. Jesus kennt keine Berührungsängste in dieser Geschichte mit dem Römer. Er geht regelmässig ja auch über seine vertrauten kulturellen und sozialen Grenzen raus. Er scheucht sich nicht Voraussetzungen. Er geht auch zu sozial verachteten oder fast geächteten Menschen wie dem Zolleinnehmer. Und er redet auch mit einer samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. Jesus geht jetzt also aktiv auf den Römer zu und sagt, hey, lass, ich komme mit. Und das ist völlig gegen die jüdische Seite. Achtung, ich mache jetzt hier einen Unterschied. Es ist völlig gegen die jüdische Seite, aber nicht gegen das Gesetz von Gott. Da muss man immer ein bisschen im Auge behalten. Die jüdische Seite damals in der, das Gesetz von Gott ist ganz etwas anderes. Im Gegenteil, der römische Hauptmann, egal ob er jetzt in Anführungszeichen Mitglied von der Besatzungsmacht war in dem Land in der Zeit, Jesus lebt gegenüber dem, was im 3. Mose 19 steht. Unterdrücken die Fremden nicht, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Moment, aber die bei euch leben, die sollen ihr genauso wie euch das Gleiche behandeln. Liebt sie wie euch selbst. Auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also, der Fremde im wirklichen Folgenhöhe begegnen. In der gleichen Nachtung wie einem Landes-, wie einem Einheimischen. Ich kann das ein bisschen besser verstehen, seit ich auch mal eine Zeit lang als Fremde in einem Land gewohnt habe. Es tut einmal gut. Einfach alles von der anderen Seite mal ein bisschen zu erleben. Ja, wie geht es uns in den Begegnungen mit Menschen, die uns noch nicht so vertraut sind, mit Menschen grundsätzlich? Zögern wir manchmal ein bisschen oder können wir recht offen auf sie zugehen? Das hängt auch immer ein bisschen ab mit von uns als Typ von Menschen, die wir sind. Die anderen sind mehr so ein bisschen nach außen gerichtet, die anderen sind eher noch ein bisschen beobachtend, zurückhaltend. Und der Römer hält man da, der hat sich ja wahrscheinlich nicht ausgesucht, dass er jetzt unbedingt auf Israel versetzt worden ist mit seiner Truppe. Wenn wir im Lukas-Evangelium lesen, entdecken wir da noch etwas ganz Spannendes zu dem Mann. Im Lukas-Evangelium steht, dass der das Volk geliebt hat. Dass der einen in Kapernaum sogar eine Synagoge gebaut hat. Und es gibt ein jüdisches Sprichwort, das heisst, wer eine Synagoge baut, der gehört auch rein. Dieser Mann ist wirklich ein Gottesgläubiger, ein Gottesfürchtiger in der Zeit. Und wenn er eben die jüdische Seite so gut kennt, sagt er dann zu Jesus Klimo, nein, du noch jetzt mal sachte, du, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Aber sag nur ein Wort und dann wird mein Knecht gesund. Der Hauptmann hat nämlich gewusst, dass die meisten Juden glauben, dass er nicht würdig ist, einen jüdischen Mann zu empfangen. Schon gar nicht so einen Rabbiner. Und weil der Römer viel Einfühlungsvermögen hat, will er wirklich Jesus auch die Frage ersparen, also wie wirklich in dein Haus kommen. Das Verhalten erinnert mich auch ein bisschen an Ecuador. Manchmal haben wir dort Menschen besucht, die in Not waren. Entweder alleine oder auch mit den Menschen zusammen, die mit uns Kaiser mitgegründet haben, gerade dort an dieser Küstenstadt. Und wenn wir dann eingeladen worden sind, von diesen Menschen in ihr Haus gekommen, haben sie immer wieder gesagt, disculpe la pobreza. Also entschuldigen Sie bitte die Armut. Aber eigentlich haben sie gesagt, wollen sagen, entschuldigen Sie meine Armut. Und ich habe dann Namen eine Standardantwort gegeben und gesagt, es gibt keine einzige Armut, außer die im eigenen Herz. Der Hauptmann, auch wenn er sich für unwürdig hält, Jesus in sein Haus zu lassen, bleibt jetzt dort nicht stehen, eben, bei dem Spruch, sondern sagt, sag nur ein Wort und mein Diener wird geheilt. Er hat nämlich verstanden, dass die heilende Kraft von Jesus nicht irgendeinfach nur so ein Zaubertrick ist, wo nachher der Zauberer muss dabei sein oder der Medizinmann, dass es wirkt. Nein, er hat von ganzem Herzen vertraut, dass Jesus die wahre Autorität hatte, die er gespürt hat an ihm. Und er hat von ganzem Herzen vertraut, dass es egal ist, ob Jesus ein Wort sagt oder ihn den Knecht berührt, dass genau das gleiche Ergebnis wird sein. Jesus, das hat er gewusst, kann genauso gut heilen mit einem Wort wie mit einer Berührung. Und das grenzenlose Vertrauen von Jesus und in seine Macht führt jetzt eben dazu, dass Jesus erstaunt ist. Und es heisst dann, diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, und jetzt kommt ein Hammer für mich, so also vor der ganzen Menge gesagt, in ganz Israel habe ich bei keinem so einen Glauben gefunden. Ah, das ist ein rechter Hammer. Da können all die zusammenpacken mit den breiten Gebetsriemen und den Zetzeln. Jesus ist erstaunt über den Einblick von dem Mann in seine geistliche Autorität. Und sein einfaches, ja, schon ein kindliches Vertrauen, dass ein Wort von Jesus heilen kann, zeigt einen wahnsinnstiefen Glauben. Einer, der frei ist von äußerlichen Zeichen in einem gewissen Sinn. Der muss nicht kommen, der kann das auch von da aus. Da ist er 100% sicher. Und das ist ein Vertrauen, das Lob verdient von Jesus. Und da frage ich mich, wie steht es mit meinem Vertrauen? Wie steht es mit meinem Vertrauen zu Jesus? Kann ich mir so gelassen und vertrauensvoll zu ihm hergeben? Ich muss auch sagen, ich war schon sehr oft froh gewesen, dass ich je nach Situation, in der ich gerade drinnen war, auch einfach nur sagen konnte, lass, sag du einfach nur ein Wort. Ich komme jetzt auch in der Römer zu dir. Sag du einfach nur ein Wort, weil ich weiss nicht, was ich noch sagen soll. Aber du weisst, wie es muss kommen. Ich weiss nicht mehr weiter, auch nicht, was ich noch soll beten. Und der Mann da, der darf auch alles ihm überlassen. Und so wie der Mann darf ich mir in so einem Moment dann einfach seiner Macht anvertrauen. Und alles, was mit mir passiert, einfach unter seine Herrschaft stellen. Die bescheidene und eben doch erstaunliche Aussage von dem Nichtjod hat Jesus zu diesen Worten bewegt. Dass eben kennen in Israel so einen Glauben hat. Und dann sagt er, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham und Isaac im Himmelreich zu Tisch setzen, aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Tatsache, dass in einem Nicht-Jod ein Sohn Glauben da ist, bringt Jesus wirklich erst recht dazu anzukünden, dass auch Nicht-Joden dabei werden sein, wenn Gott seine Königsherrschaft öffentlich und endgültig aufrichtet auf einer neu gemachten Erde. Und was heisst, sie werden sich sogar mit dem Abraham, mit dem Isaac und mit dem Jakob zum Essen zusammensetzen. Aber das ist jetzt eben in der neuen Genfer so übersetzt, heransetzen. Dem sagt man, es ist ein bisschen kontextualisiert worden. Wahrscheinlich kann sie ja die heutige Situation, Lebenssituation, innen transferiert worden. Eigentlich ist man in dieser Zeit am Tisch gelegen, weil das ist nur irgendein Teppich gsi oder ein ganzes niedriges Tischli. Ist auf der linken Seite gelegen, dort mit der rechten Hand so richtig schön zugepackt. Das heisst, auch die Nichtjoden werden Anteil haben an all dem Guten, an all diesen Segnungen, an dieser Teufel und nachher Gemeinschaft mit Gott, und zwar eben für immer. Oder eben, sie werden in der Gegenwart von Gott miteinander am Tisch liegen. Und bei diesen paar Worten, die Jesus sagt, gibt er uns auch gerade eine Idee davon, wie der Himmel oder eben die neu geschaffene Erde in einem neu geschaffenen Universum wird aussehen. Ein Ort von der Ruhe. Wir dürfen wirklich ruhen. Es ist ein Ort, wo wir in einer guten Gesellschaft sind. Wo wir es auch wirklich gut haben untereinander, so wie eben an dem schönen Fest, das wir hier gerade haben dürfen, einen Ausschnitt sehen. Und da, wo Jesus beschreibt, ist eine Hochzeit. Wenn wir die Parallelstellen von der Bibel hinschauen, Jesaja 25 oder eben auch Offenbarung 19, wo das Hochzeitsmahl vom Lamm beschrieben ist. Wir geniessen in dem Moment einmal die Freundschaft eben auch mit dem Abraham, mit dem Isaac, mit dem Jakob, einfach mit diesen Repräsentanten von biblischer Heilsgeschichte. Und das bedeutet also auch, dass wir mit Menschen aus allen Zeitaltern einmal dürfen zusammenkommen. Menschen, die von Herzen Gott vertraut haben, zu allen Zeiten werden wir dürfen als unsere Freunde haben, als unsere Berater sogar vielleicht. Es ist ein Ort von vielen Menschen, wo Jesus beschreibt. Er sagt ja, dass viele werden kommen in den Himmel. Und es ist ein sicherer Ort, weil das ganze Böse für immer wird weggetan sein. Es ist ein Ort mit Menschen aus allen Teilen der Erde. Vom Osten und vom Westen. Das ist das, was es bedeutet. Und die werden im Königreich von Gott zusammenkommen. Das alte John Gowans, John Larson Lied. Und sie kommen von Ost und sie kommen von West und setzen sich im Königreich von Gott. Und dann heisst es eben in Offenbarung 7,9, wo das eigentlich auch unterstreicht, das Osten und Westen. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Für viele Juden in der Zeit ist das, was Jesus hier sagt, ein sehr radikaler Gedanke. Sie haben nämlich angenommen, dass an dem messianischen Festmahl, wenn man einmal sagt, keine Nicht-Juden werden dabei sein. Und dass alle Juden werden dabei sein. Jesus hat beide Vorstellungen korrigiert in seinen Reden. Was für mich hier herausragend ist, die Tatsache, dass es eben nicht um geburtsmässige Herkunft oder gesellschaftliche Stellung geht. Ich merke manchmal, dass der Mario Geiser zu Menzig oder patriotischere Schweizer ist wie der ich. Er ist heute Schweizer Bürger. Ich habe mal gesagt, du bist so der richtige Vorzeigeschweizer für mich. Es geht hier in dem Moment um eine innerliche Haltung, die wir gegenüber Gott haben. Es geht um unsere Beziehung zu ihm. Es geht darum, ob wir seine uneingeschränkte Herrschaft für uns anerkennen. Es geht darum, ob wir, egal aus welchem Volk wir kommen, vor ihm zugehen, dass wir Sünder sind. Dass wir das Ziel verfehlt haben, das er mit uns Menschlichkeit, das er uns geschaffen hat. Es geht darum, ob wir persönlich anerkennen, dass die alttestamentlichen Propheten, die aus dem Jesaja auch für uns gelten, wenn es heisst, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen oder eben an das Kreuz gehauen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Und wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das passiert mit jedem, der das wirklich bewusst annimmt, der Jesus bewusst von dem her annimmt als sein Herr. Es geht also bei der Frage, wer einmal an dem Festbankett oder an dem Hochzeitsfest von dem Land dabei ist, wie es die Offenbarung 19 sagt, es geht dort eben wirklich nicht um Nationalität. Es geht nicht um gesellschaftliche oder familiäre Stellungen, sondern um die richtige Beziehung zueinander. In dem Fall zu Christus. Und manchmal kommt die Beziehung, wo wir mit jemandem drinnen stehen, auch bei einer Hochzeit zum Tragen in unseren Tagen da. Die Gästeliste von einer Hochzeit, das finde ich eine totale Herausforderung. Und die hängen von vielen Faktoren ab, wenn du sie zusammenstellst. Nebst den Beziehungen, die wir zu gewissen Menschen haben oder nicht haben, spielen natürlich auch irgendwann die Finanzen eine Rolle. Corona sei Dank, ist das in den letzten 2 Jahren, je nachdem, ein bisschen einfacher gewesen. Weil es hat ja gewisse Personen Maximalregelungen gegeben. Und das hat sie es ein bisschen einfacher gemacht, die schrille Tante im grellgrünen Jäckli vielleicht nicht einzuladen. Jesus erwähnt ebenfalls, dass es das Menschen wird geben, die draussen bleiben müssen. Und wenn sie gedacht haben, sie seien ganz bestimmt dabei, weil sie ja schließlich zu der Familie gehören, da die Pharisäer und Johannes 8, die haben gesagt, ja, hey Mann, wir haben den Abraham zum Vater. Und Jesus kommt dann anständig ins Dorf, wenn ihr das nachlesen dort. Wie ist es, jemanden nicht einzuladen? Wie das ist, hat meine Frau und ich an unserer eigenen Hochzeit erlebt. Wir haben die Gästeliste gemacht und haben uns dann auch noch mit unseren Eltern mal abgesprochen. Man will ja nicht gerade seinen Ruf ruinieren und irgendetwas Wichtiges vergessen. Und wo dann da die Schwester von meiner Mutter auf der Gästeliste gestanden ist, ihr Mann war mein Götti, also für mich eigentlich ein Must-have, meine Mutter inständig gebeten, die doch jetzt nicht unbedingt einzuladen. Und ich habe gefragt, warum, und dann hat sie gesagt, du, hey, ich habe im Moment mit dir so einen schwierigen Moment, die hat sich immer eingemischt, in den letzten Jahren in meine Situation mit unserer Tochter. Ich wäre froh, sie wäre nicht dabei, es würde mir irgendwie das Fest vermiesen. Tja, was machst du da? Ja, wir haben die Tante in dem grünen Jäckchen dann eben nicht eingeladen. Aber wir haben mit meiner Mutter ganz klar gesagt, schau, wir verstehen deine Situation, wir laden die schrille Tante jetzt nicht ein, aber für den Rest bist du zuständig. Irgendwo musst du dann aber aus paar Linien ziehen, wenn gewisse Mimimis kommen von deinen Verwandten oder deinen Eltern. Irgendwo musst du eine Linie ziehen und sagen, hey, wir machen es aber bis dahin und den Rest musst du aber durchregeln. Es ist dort mit den Jahren wieder in die Ordnung gekommen und für das bin ich froh. Aber es hat sie schon gerade ein bisschen geflasht, dass sie nicht dabei war, das kann ich sagen. Wo Jesus jetzt hier auch davor warnt, ist, dass alle draussen bleiben, die sich eben nicht darum gekümmert haben, mit dem in die richtige Beziehung zu kommen. Es bleiben alle draussen, die vielleicht denkt haben, ja, ich tue ja so viel Gutes und ich tue ja so genug. Braucht doch die Vergebung nicht auch noch, ich bin doch gut. Gut zu tun, denkt es mir, ist eigentlich vor allem eine Folge davon, dass wir seine Liebe, seine Annahme und Vergebung an uns selber dürfen erleben. Wir können ja nur darin, in den Festsaal. Nur mit seiner Vergebung sind wir richtig angekleidet für das grosse Fest. Es geht wirklich niemand auch da in dieser Welt in ölverschmierten Überhosen an ein Hochzeitsessen. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen oder eben zu Tische liegen. Was Jesus da dem römischen Hauptmann zusichert, ist sein Platz an dem Festmahl. Wenn er endgültig als der König die Herrschaft wird antreten. Und jetzt kommt etwas Spannendes, ich habe das gelesen und das ist mir selber erst mal richtig aufgegangen. Als Abendmahl weist auf das Festbankett her. Das Abendmahl ist so die Initialzündung, der Start von dem Königsherrschaft annehmen. Der Start, so fast der Apero von dem Festbankett. Und erst recht, wenn wir hier im Chor ein Agabemahl, ein Liebesmahl als vollständige Mahlzeit feiern, ist das einfach geistliche Dimension, die sich da auftut. Es ist ein Zeichen hier in dieser Welt, es ist der Anfang, ein Hinweis auf das, wo mal kommt in seiner ganzen Fülle. Es erinnert uns im gleichen Moment an beides. An den Opfertod von Christus am Kreuz für unsere Vergehen, so wie es in Jesaja 53 sagt. Und es lenkt auch unsere Augen auf den Tag her, wo er endgültig als König die Herrschaft übernimmt. Und in alttestamentlichen Zeiten jedes Mal, wenn ein König seine Herrschaft antreten hat, hat es ein Festmahl gegeben. Wenn wir das also im Andenken und zum Gedächtnis an Jesus machen, Abendmahl feiern, also gesamte Mahlzeit eben gerade, mitten in so einer chaotischen und kriegsschwangeren Welt, wie wir sie heute wieder haben, vergessen wir nie mehr, dass es eines Tages sein gerechtes Reich wird sein, wo sichtbar aufgerichtet wird auf einer neu geschaffenen Erde mit einer durch und durch neu geschaffenen und vollendeten Menschheit in einem komplett neu geschaffenen Universum in der unmittelbaren und ewigen Gegenwart von Gott. Also da kommt ein Rechtspaket auf uns zu. Und zwar ein wunderbares Paket, das wir wahrscheinlich endlos lang werden auspacken können. Mit aller Gastfreundschaft, die wir im Chor untereinander und auch mit anderen Menschen pflegen, haben wir die Gelegenheit, himmlisches Festbankett zu üben. Wir dürfen da bewusst mit dieser Sicht tun und Jesus auch um Gelegenheit bitten, Menschen, die diese geistliche Dimension vom gemeinsamen Essen, von gemeinsamer Tischgemeinschaft noch nicht kennen, dass sie etwas dürfen spüren von einer himmlischen Atmosphäre, dass wir sie dürfen einladen, all dazu einladen, ihr Leben in dem anzuvertrauen, wo an dem Festmahl wir zu oberst am Tisch sind. So hat mir die Geschichte, der Bericht, das Bild, das Jesus uns liefert, wirklich ermutigt, dass wir Gastfreundschaft leben miteinander, Tischgemeinschaft leben miteinander, dass heilige Atmosphäre darf geschaffen werden, nicht von uns, aber durch die Gegenwart von Gott. Und dass wir das wirklich auch dürfen brauchen, dass Menschen in Berührung kommen mit dem Herrn Jesus. Amen.
Wir singen noch einmal das Halleluja und ich habe gedacht, vielleicht haben wir auch irgend so etwas, was wir zum Ehr vom Herrn sagen wollen. Ein Zeugnis, ein kurzes Wort, ein, zwei Sätze, wo wir wirklich Danke sagen wollen, was er uns ist, Freund, dass er unser Herr ist und dass wir zu ihm gehören. Halleluja. Sonst darf man es einfach auch innerlich überlegen und Gott Danke sagen, wo er uns auch schon einfach eine Vorahnung von dem gegeben hat, von dem Fest. Wir singen das Lied «Ich lobe meinen Herrn». Und vielleicht kommt euch bei dem Lied etwas in den Sinn. Nein, das... Vielleicht kommt euch da etwas in den Sinn, was ihr vielleicht wollt erzählen. Weil man kann auch loben und auch etwas erzählen und Gott dir geben.